HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Heiner Gembrist, dem Leiter des Instituts für Begabungsforschung in der Musik in Paderborn. Gastgeber ist Arne Kapitzer. Professor Gembrist macht älteren Menschen Mut, mit Chorgesang oder einem Instrument zu beginnen. Denn begabt, so weiß er, sind nicht nur Kinder. Was bewegt Musik in uns Menschen? Wem gefällt welcher Musikstil? Warum hebt Musizieren das Wohlbefinden? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Heiner Gembrist, von dem ich allerdings zunächst mal wissen möchte, gibt es bei Ihnen vielleicht in der Kindheit ein so prägendes Erlebnis, das Sie so fasziniert hat, was mit Musik zu tun hat, sodass Sie sich schließlich beruflich mit Musik beschäftigt haben?
Wenn ich an meine allererste musikalische Erfahrung zurückdenke, dann liegt das sehr weit in der Kindheit zurück. Und zwar hatten wir im Keller bei uns zu Hause Zinkfässer an den Wänden hängen, in denen Wäsche gewaschen wurde oder Dinge transportiert worden sind. Und mein Vater nahm mich auf den Arm und ich konnte im Keller dann an den Zinkfässern klopfen und die gaben verschiedene Töne. Und daran erinnere ich mich. Ob das jetzt nur musikalisch gewesen ist, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall ein interessantes akustisches Erlebnis. Und meine ersten intensiveren und systematischen musikalischen Erfahrungen habe ich in der Schule gesammelt. Dort habe ich natürlich gesungen, wie alle viele andere Kinder auch, aber ich habe Blockflöte gelernt und später dann bin ich in den Paderborner Domchor eingetreten. Und zwar einfach deswegen, weil mein Vater auch im Domchor war und er hat mich dann einfach mitgenommen und hat gedacht, das wird schon das Richtige für den Jungen sein. Und so habe ich dann Kirchenmusik vor allem kennengelernt, gregorianischen Choral, konnte Noten lesen, lernen und das war so der Anfang einer systematischen Ausbildung.
Also aufgewachsen in der katholischen Hochschulstadt Paderborn, wo auch jetzt Ihr Institut ist, in Zusammenarbeit übrigens mit der Musikhochschule Detmold. Und das heißt also erstmal über geistliche Musik und eben über die klingenden Gerätschaften, die es im Keller gibt, rangekommen. Ja, und wann begann dann so Unterricht in Instrumenten?
Ja, mich hat das Klavier immer gereizt. Wir hatten zu Hause ein altes Klavier stehen, das war aus Erbbeständen und es war etwas desolat, aber ich mochte immer sehr gerne darauf spielen. Aber leider habe ich dann erst mit 12 Jahren Klavierunterricht bekommen. Das ist also deutlich zu spät, um eine erfolgreiche Karriere als Pianist zu beginnen. Aber ich hatte ein sehr interessantes musikalisches Erlebnis. Einmal Weihnachten und zwar hatten meine Eltern ein Plattenspieler, das war damals nicht immer in jedem Haushalt selbstverständlich. Man muss sich das in den 60er Jahren vorstellen. Und ich bekam zu Weihnachten eine Langspielplatte mit Musik von Chopin. Dieser Komponist war mir bis dato unbekannt. Diese Platte enthielt Präludes, Walzer, Nocturnen, Polonaisen, eine Musik, die kannte ich vorher so gar nicht. Das war auch keine geistliche Musik, aber die mich sehr, sehr fasziniert hat und zu einer großen Liebe zu Chopin wurde und auch natürlich zum Klavierspielen. Und das hat mich dann sehr stark motiviert und beflügelt.
Das erste Musikbeispiel, was Sie uns mitgebracht haben, das ist eine Chopin-Etüde. Das gilt ja als die Königsklasse, sehr schwierige Klavierstücke aus Opus 10, die Nummer 1. Haben Sie diese auch mal selber versucht zu spielen?
Natürlich habe ich versucht, dieses Stück zu spielen. Und da weiß ich, wie schwer das ist und wie anspruchsvoll das ist. Ich habe es nie so hingekriegt, dass ich es wagen würde, es vor anderen Leuten öffentlich zu spielen.
Sie haben eine Aufnahme mit Maurizio Pollini ausgewählt. Warum?
Weil mir diese Aufnahme besonders gut gefällt. Also ich finde, dass Maurizio Pollini dieses Stück so spielt, dass man elektrisiert im Stuhl aufrecht sitzt. Es ist so voller Energie, voller Spritzigkeit und voller Musikalität. Es ist einfach brillant, technisch hervorragend und musikalisch wunderbar überzeugend.
Thank you. Maurizio Pollini spielte die Etüde Opus 10 Nummer 1 C-Dur von Frédéric Chopin. Ein Musikwunsch ist das von Heiner Gembris, der hier zu Gast im HR2 Doppelkopf mit Gastgeber Arne Kapitza ist. Ja, Herr Gembris, Sie haben uns erzählt, wie Sie Klavier geübt haben und Sie beschäftigen sich eben als Forscher mit der Begabung in der Musik. Nun ist das hier ein Werk von zwei Hochbegabten. Wie wird aus Handwerk, also aus übereinander geschichteten Akkordfolgen, die das ja hier sind, in sehr hohem Tempo, und aus der Geschicklichkeit des Interpreten Kunst, die uns berührt?
Ja, eine schwierige Frage. Also zunächst kann es sein, dass die Kunst allein auch schon im Material liegt, in der Komposition selbst, in der Art und Weise, wie Klänge zusammengesetzt worden sind durch den Komponisten. Der Interpret hat einen gewissen Spielraum, diese Stücke abzuspielen. Nehmen wir mal an, wir würden diese Etüde von Chopin ganz exakt metrisch abspielen können, was vielleicht durch MIDI-Geräte geht und durch einen Computer bestimmt möglich ist. Ich glaube nicht, dass wir dann besonders starke Gefühle empfinden würden, weil die elektronische Erzeugung dieser Musik so exakt wäre, dass diese feinen Differenzen, Verzögerungen, Beschleunigungen nicht spürbar wären. Und ich glaube, da sitzt auch ein wesentliches Element, was Emotionen transportieren kann. Eine gewisse Unregelmäßigkeit, die vom starren Metrischen abweicht und die Spannung und Entspannung im Hörer erzeugen kann.
Das heißt, da ist ein lebendiger Mensch, das ist lebendige Musik und nichts rein Mechanisches, das sozusagen beseelt wird und nicht nur rein von den Noten abgespielt werden kann.
Richtig, wenn es einfach ein 1:1 Abspielen der einzelnen Töne wäre, würde es wohl kaum Emotionen in der Weise erwecken können, wie ein lebendiger Klaviervortrag das kann.
Sie erforschen die Begabung. Und wenn nun ein junger Mensch, so wie Sie damals, Klavier übt, ist er dann nicht auch entmutigt, weil er weiß, das, was ich hier auf der Schallplatte damals hatte oder mir anhöre, das werde ich nie erreichen. Und dann höre ich lieber mal vorher auf. Es mag ja sein, dass es viele solcher Musiklernenden gibt, die sich durch ein übergroßes Beispiel der Weltstars dann einschüchtern lassen.
Das kann sein, wenn man sich zu viel vornimmt, aber wenn man jung ist, dann braucht man ja auch Vorbilder und Leute, die vormachen, wo man hin will. Und dann ist Üben gefordert. Und ich glaube schon, dass es auch entmutigend sein kann, wenn man sich die Ziele zu hoch setzt. Ich selber persönlich habe relativ bald erkannt, dass mein Lebensziel vermutlich nicht sein wird, ein brillanter Konzertpianist zu sein, aus verschiedenen Gründen. Nicht A, bin ich sehr spät angefangen dafür, und B, mag auch die Begabung dazu nicht gereicht haben, und C, würde ich heute gar nicht wissen, ob ich das eine solche Karriere heute gerne machen möchte. Und zunächst ist man als junger Mensch ja optimistisch, dass man das erreicht. Aber wenn man als erwachsener Mensch nur solche perfekte Musik im Ohr hat, durch CDs, durch die Medien, und dann wieder auf dem Instrument zu spielen beginnt oder weiter fortfährt zu spielen, dann kann es sein, dass diese Musik zu perfekt ist und einem ein Ziel vorspiegelt, was man nicht erreichen kann, und dadurch entmutigt ist. Man spielt und weiß, das erreiche ich nie, diese tolle Musik. Und davon muss man sich verabschieden können.
Aber andererseits kann es ja auch Erlebnisse geben, oder gibt es vielleicht sogar bei jedem Musiker, Erlebnisse, die so stark sind, dass genau daraus die Motivation kommt, das möchte ich auch können, das möchte ich nochmal erleben, und deswegen strenge ich mich auch beim Üben besonders an.
Ja, auf jeden Fall. Und das sind nicht nur, ist nicht ein einzelnes Erlebnis, sondern das sind häufigere Erlebnisse. Und ich glaube, dass es den meisten Menschen so geht, dass sie häufiger durch Musik zu emotionalen Erlebnissen gebracht werden, die sie sehr bewegen und die sehr wichtig für sie sind. Und dass das auch eine ständige Quelle der Motivation ist, sich Musik zuzuwenden, weil man diese Musik, diese Erlebnisse auch immer wieder haben möchte oder so ähnliche Erlebnisse. Egal, ob das jetzt nun als Hörer so ist, ein tolles Musikerlebnis zu haben, oder auch das Erlebnis, etwas selber gestalten zu können und ein Stück hinzubringen, so wie man sich das vorstellt.
Es gibt ja nun sehr unterschiedliche Emotionen, die Musik hervorrufen kann. Von spontaner Abwehr sein, gefällt mir nicht, da laufe ich lieber weg. Vom leichten Mitwippen, über die Gänsehaut bis gar zu Tränen, wenn man gerührt ist. Wie würden Sie dieses Spektrum an Gefühlen beschreiben, die durch Musik angeregt und verstärkt werden?
Dazu kann man sagen, dass die Wirkung, die Musik ausüben kann, auf ganz unterschiedlichen Ebenen ablaufen. Wenn man das als Wissenschaftler analysiert, dann kann man die kognitive Ebene betrachten, also die Gedanken, die Musik auslöst, die Erinnerungen, die Vorstellungen, die Assoziationen, das ist das Kognitive. Dann kann man die Emotionen betrachten, also die Gefühlswerte, die Stimmungen, die Musik vermittelt. Da kann es aber auch so sein, dass ich die Stimmungen in der Musik zwar erkenne, sie aber nicht unbedingt selber miterlebe. Dann gibt es als eine dritte Ebene die motorische Ebene. Kann sein, dass Musik mich anspricht, dass ich mich mitbewege, mehr oder weniger stark. Und da ist es übrigens so, dass jede Musik auch motorische Mitbewegungen auslöst, die auch unbewusst bleiben können, häufig unbewusst sind, aber die gleichwohl vorhanden sind. Und schließlich viertens kann man auch sagen, dass Musik soziale Effekte hat, dergestalt, dass man sich mehr verbunden fühlt oder mit den Menschen verbunden fühlt, die mit einem gemeinsam singen zum Beispiel oder die mit einem gemeinsam ein Musikstück hören. Also es sind unterschiedliche Ebenen, die man betrachten kann, die man für wissenschaftliche Zwecke zwar häufig isoliert betrachtet, die aber in der Wirklichkeit miteinander verbunden sind und zusammenspielen.
Wie ist das denn mit dem Puls und dem Herzschlag? Ist das so, dass Musik, die über dem normalen Herzschlag von 60, 70 oder so liegt oder das einen treibenden Rhythmus hat, dass das einen tatsächlich so anregt und dass das Herz dann schneller schlägt?
Das kann durchaus so sein. Und dazu gibt es auch schon aus den 1930er Jahren Experimente. Man hat den sogenannten Magneteffekt beschrieben. Dieser Magneteffekt meint ein Mitgehen des Pulses oder der Atmung mit dem Metrum der Musik. Und man hat in Experimenten zeigen können, dass auch beim Musikhören der Atem beschleunigt werden kann oder das Herz, der Herzschlag beschleunigt werden kann, wenn die Musik ein schnelleres Tempo hat oder auch im Tempo gesteigert wird. Allerdings sind diese Experimente nicht immer replizierbar. Man hat in diesem Zusammenhang vom Puls- und Atemdriving gesprochen. In jedem Falle ist aber so, dass wir geneigt sind, unsere Bewegung, unsere Motorik dem Tempo der Musik anzupassen.
Ein wichtiges Forschungsfeld, ich hatte es gesagt, ist die Begabung. Und Sie betrachten das eben nicht nur als etwas, was ein Wunderkind hat oder nicht hat, sondern als etwas, was sich über die ganze Lebensspanne erstreckt. Von begabten Greisen und Greisinnen hat man allerdings wenig gehört. Wie sind Sie drauf gekommen zu sagen, auch ein älterer Mensch, also ein betagter Mensch, ist noch begabt und hat Möglichkeiten, ein Instrument zu lernen, anfangen zu singen? Wann ist Ihnen das aufgegangen?
Dieses Thema ist mir zugeflogen, ganz am Anfang, muss ich sagen. Da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar lebte ich damals in Berlin und war frisch promoviert. Und meine verehrte Doktormutter, Frau Professor Delamotte, gab ein Buch heraus, Handbuch Musikpädagogik. Und da fehlte nun ein Aufsatz über musikalische Entwicklung. Und sie hat mich gefragt, ob ich diesen Aufsatz schreiben wolle. Und ich habe fröhlich Ja gesagt, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von diesem Thema hatte. Zu dem Zeitpunkt. Aber dann habe ich begonnen, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie entwickeln sich musikalische Fähigkeiten? Und dabei habe ich herausgefunden, es gibt viel Literatur über Kinder, Jugendliche, was auch naheliegend ist, weil die Kinder ja in der Regel als die Person betrachtet, die im Entwicklungsstadium sind. Aber mir fiel auf, die Literatur, die Forschung hörten beim Erwachsenenalter auf. Und das fand ich sehr merkwürdig, denn schon die Alltagserfahrung lehrt, dass auch ältere Menschen musikalisch hochbegabt sein können. Beispielsweise professionelle Musiker, Arthur Rubinstein, der ein Pianist, der mich damals sehr beeindruckt hat, oder Horowitz, der Pianist. Das sind ja Menschen, die auch im hohen Alter hochleistend gewesen sind. Sie sind ihr ganzes Leben lang Musiker gewesen, nicht nur als Wunderkinder. Und dieses Thema habe ich dann weiter verfolgt und versucht, in der Wissenschaft weiterzuentwickeln, vor dem Hintergrund der Psychologie der Lebensspanne, die eben besagt, unsere Entwicklung hört nicht in Kindheit und Jugend auf, sondern dauert ein ganzes Leben lang an. Und das trifft auch für die musikalische Entwicklung zu und auch für die Entwicklung dessen, was man als Begabung bezeichnen könnte. Wobei ich an dieser Stelle gerne sagen möchte, dass der Begriff der Begabung ein sehr umstrittener in der Wissenschaft ist, auch unter Musikern.
Darauf würde ich gerne nach dem nächsten Musikstück kommen, was denn Begabung ist und warum man auch älteren Menschen Mut machen kann, neu mit Musik anzufangen. Jetzt kommt ein Liebeschanson und zwar überraschenderweise von Erik Satie, also überraschend für denjenigen, der den Komponisten nur von seinen Klaviergymnopädien tom 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 und so weiter. Jetzt aber Liebeschanson Je te veux, ich will dich, und interpretiert von Elaine Bonazzi. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt, Heiner Gembriss?
Ja, das hat einen doppelten Grund. Zum einen bin ich ein großer Fan des Komponisten Erik Satie. Der gefällt mir wegen seiner Unkonventionalität und seiner Frechheit, mit der er seine Musik völlig gegen die Regeln präsentiert. Es sind nicht immer Stücke, die einem gefallen, so rein akustisch oder so musikalisch. Sie sind nicht immer harmonisch. Und dieses Stück bildete für mich eine Ausnahme, weil es eine Art Unterhaltungsmusik ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Erik Satie solche Musik in seiner Zeit als Musiker im Montmartre in Paris musiziert. Und es ist eine leichte Unterhaltungsmusik, die wunderschön ist. Und ich mochte diese Musik sehr gerne. Und dazu kommt eine zweite Geschichte. Meine heutige Frau, die kannte ich schon in den 90er Jahren und die ist Sängerin. Da habe ich gedacht, wie kann ich mal mit ihr etwas zusammen machen? Und dann habe ich die Noten von diesem Stück gekauft und auf den Flügel gelegt und gefragt, wollen wir nicht mal was zusammen musizieren? Und das war auch eine nette Art, das Interesse an dieser Person auszudrücken.
Elaine Bonazzi sang Je te veux, eine historische Aufnahme des Chansons, komponiert von Erik Satie und gewünscht von Heiner Gembriss, dem Leiter des Instituts für Begabungsforschung in der Musik und einem Erforscher auch dessen, was Begabung heißt. Also Sie haben, Herr Gembriss, erzählt, Ihre Frau, professionelle Sängerin, und Sie eher fortgeschrittener Hobbypianist, also jedenfalls nicht auf Konzertpianisten-Niveau, aber schönes Musizieren zusammen mit ihrer Frau. Und ja, was bedeutet Begabung eigentlich?
Man kann Begabung, musikalische Begabung, verstehen als das angeborene Potenzial, Musik zu erleben, Musik zu machen, Musik zu verstehen. Und dieses angeborene Potenzial, das ist so ein Potenzial wie das Potenzial zur Sprache. Wir haben die Möglichkeit, alle Sprachen der Welt zu lernen als Kind, je nachdem, in welcher Kultur wir aufwachsen. Und wie auch die Sprache oder die Intelligenz, musikalische Begabung muss entwickelt werden durch äußere Impulse, durch die Umwelt. Wir hören Musik, wir versuchen Musik nachzuahmen. Das ist eine ganz wichtige Komponente davon. Jeder Mensch hat ein angeborenes Potenzial zur Musik, genauso wie jeder Mensch eine angeborene Intelligenz hat. Nur das Maß der Intelligenz respektive der musikalischen Begabung kann sehr unterschiedlich sein. Es ist also nicht Begabung oder Nichtbegabung, sondern wir sprechen von einem Kontinuum.
Und wie ist das nun mit dem Unterschied zum Begriff Talent?
Das Talent ist die realisierte musikalische Begabung, die man also beobachten kann, hören kann. Das ist eine Definition, die man gut aufgrund der vorhandenen Forschung begründen kann. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt auch andere Konzepte. Es gibt häufig auch den Fall, dass Begabung und Talent synonym gebraucht werden.
Es gibt seit ungefähr 15 Jahren ein kleines Schlagwort, was mit dem Musikunterricht und der Musikerziehung verknüpft ist. Mozart macht schlau. Was ist an dieser These dran?
Nun, in den Anfang 1990er Jahre hat der Begriff des Mozart-Effektes Furore gemacht. Was steckte dahinter? Wissenschaftler hatten herausgefunden in Experimenten, dass Kinder, die 20 Minuten eine Mozart-Sonate gehört haben, anschließend in einem Test besser abgeschnitten haben, der räumliche Begabung misst und von daher intelligenter erschien. Das ist dann von Journalisten aufgegriffen worden und die haben, soweit ich das weiß, den Begriff Mozart-Effekt geprägt. Es gab dann eine Reihe von Nachfolgestudien, die versucht haben, diesen Effekt zu replizieren. Das ist manchmal gelungen, häufiger aber auch nicht. Heute kann man sagen, dass Musik machen nur allenfalls ganz wenige Intelligenzquotientpunkte Verbesserung bewirkt und dass man nicht grundsätzlich sagen kann, wer Musik macht, wird jetzt plötzlich intelligenter. Ich persönlich denke auch, dass es auch einer gewissen Intelligenz bedarf, um Musik zu machen. Ich würde es provokativ auch umgekehrt sehen.
Es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, zum Beispiel jedem Kind ein Instrument, die musikalische Grundschule und verschiedene Förderinitiativen. Sie begleiten einige davon auch wissenschaftlich. Welche positiven Effekte hat das vermehrte Musizieren, also über den Schulunterricht hinaus sozusagen, über den klassischen hinaus? Was hat das für positive Effekte auf Kinder oder auf die ganze Schulgemeinde, auf das Schulklima?
Ja, in den jüngeren, in den letzten Jahren ist dieses Projekt Jedem Kind sein Instrument durchgeführt worden. Das haben Sie erwähnt. Und es gab meines Wissens in der Geschichte der Musikpädagogik noch nie ein so großes Förderprojekt der breiten Förderung wie dieses, das auch zugleich wissenschaftlich begleitet worden ist. Es sind inzwischen einige Ergebnisse auch veröffentlicht worden, aber soweit ich das weiß, sind noch nicht alle Studien fertig. Ein wichtiges Ergebnis, um das mal herauszugreifen, scheint mir zu sein, dass man herausgefunden hat, dass Musik machen vorteilhaft ist bei Lese-Rechtschreib-Schwächen und bei Legasthenie. Musik machen fördert die phonologische Bewusstheit. Musik machen kann dazu beitragen, dass der Spracherwerb oder der Fremdspracherwerb auch erleichtert wird. Musik hilft, Sprachen, Vokabeln zu lernen. Auch da gibt es Einzelstudien, die das nachgewiesen haben. Also auch durchaus Effekte, die für die Schule wichtig und wünschenswert sind. Ich würde aber nicht sagen, dass die Bedeutung des Musikunterrichtes in den Nebeneffekten liegt, die Musik machen auch bewirkt, sondern wichtig finde ich, dass das Musizieren an sich ein Wert ist. Es ist ein wichtiger Grundgedanke, die Menschen an Musik teilnehmen zu lassen, an unserer Kultur und auch ja, Musikkulturträger in der Schule schon in frühem Kindesalter zu fördern. Denn man kann in der Forschung zeigen, dass die Beschäftigung mit Musik in Kindheit und Jugend insofern nachhaltig ist, als dass sie auch im Erwachsenenalter eine wichtige Rolle spielt. Es gibt Studien, die zeigen sehr deutlich, dass die Kinder, die in Kindheit und Jugend ein Instrument erlernt haben, auch im hohen Alter sehr viel wahrscheinlicher sich musikalisch betätigen werden. Und für diejenigen, die als ältere oder als erwachsene Menschen in der Jugendzeit kein Musikinstrument erlernt haben oder nicht im Chor gesungen haben, für die ist es grundsätzlich schwieriger, ein Instrument anzufangen. Deswegen ist die Investition in Kindheit und Jugend, ein Instrument zu lernen, auch eine wichtige Investition in die Lebenszeitperspektive, auch in das Erwachsenealter und in das höhere Alter.
Wenn Sie sich die Lehrpläne mal angucken, und Sie bilden ja selber Musiklehrerinnen und Musiklehrer aus als Professor, Herr Gembris, wird im Musikunterricht genügend in diese Richtung getan, diesen Keim des Musizierenkönnens zu legen? Oder bedarf es da eben zusätzlicher Anregung?
Das ist sicher schwierig, das sehr global zu bewerten. Grundsätzlich positiv ist zu bewerten, dass Musikunterricht in den Lehrplänen fest verankert ist. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und positiv. Nicht so positiv ist, dass aufgrund von Lehrermangel oder Lehrerinnenmangel der Musikunterricht häufig ausfällt oder auch nicht von ausgebildeten Musiklehrern erteilt wird. Das verschlechtert natürlich die Karten der Schülerinnen und Schüler. Und da gibt es sicherlich deutlichen Nachbesserungsbedarf. Und im Übrigen ist es auch so, dass der außermusikalische Musikunterricht den die Musikschulen zum Beispiel anbieten oder private Musiklehrer, sehr wichtig ist für die Schülerinnen und Schüler. Denn in der Schule besteht in der Regel nicht die Möglichkeit, ein Instrument grundständig über einen längeren Zeitraum zu erlernen. Und hier sind außerschulische Musikangebote sehr wichtig. Leider wird das konterkariert, zum Beispiel durch G8, Gymnasialzeit, die dazu führt, dass viele Schülerinnen und Schüler Nachmittagsunterricht haben, Veranstaltungen nachmittags haben, sodass sie den nachmittaglichen Musikunterricht nicht mehr besuchen können, musikalische Aktivitäten nicht mehr durchführen können, üben fällt zum Beispiel aus oder muss gekürzt werden. Es führt zu einigen Problemen auf der anderen Seite, sodass man sich wünschen würde, dass einfach auch mehr Freizeit für musikalische Aktivitäten vorhanden ist.
Zu Ihrem nächsten Musikwunsch, Herr Gembris. Keith Jarrett hat ein legendäres Konzert Anfang 1975 in Köln gespielt. Und von diesem Konzert, da haben Sie sich einen kleinen Ausschnitt ausgewählt. Was verbinden Sie mit diesem Musiker und mit dieser Musik?
Nun, ich bin als Musiker oder in meiner musikalischen Ausbildung streng klassisch aufgewachsen. Das heißt, ich habe immer nach Noten spielen müssen oder dürfen, je nachdem, und habe mich danach gerichtet, was ist richtig und falsch. Und Keith Jarrett ist jemand, der improvisiert. Er spielt Musik frei und das war für mich eine Offenbarung, Jazz zu hören zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens und auch Keith Jarrett zu hören. Und dieses Köln-Konzert finde ich musikalisch auch heute nach so vielen Jahren noch einfach genial, weil er aus so wenigen Akkorden so ungeheuer viel Musikalisches entfaltet, entwickelt, große Spannungsverläufe gestalten kann und eine wunderbar ausdrucksreiche Musik schafft, die ein ganz, ganz breites Spektrum hat, von kraftvoll, energetisch bis zart und innig. Und ich finde diese Musik großartig.
Keith Jarrett spielte das Köln-Konzert, aus dem wir hier einen kleinen Ausschnitt hören konnten von 5 Minuten etwa, ausgewählt von Heiner Gembris, dem Musik- und Begabungsforscher. Herr Gembris, Sie haben uns schon erzählt, dass es schwierig ist, Begabung zu definieren. Hier bei der Improvisation muss ja ganz offensichtlich technische Versiertheit zusammenkommen, als auch Fantasie und Kreativität. Was ist Begabung in diesem Zusammenhang der Jazzmusik und der Improvisation?
Ja, man denkt vielleicht, weil das improvisierte Musik ist, bräuchte sie nicht geübt zu werden. Das ist aber grundfalsch. Ich denke, dass diese Musik, wie wir gehört haben, ein hohes Maß an technischer Brillanz verlangt, so wie Keith Jarrett das gespielt hat. Und diese Fähigkeiten zu erreichen, erfordern ein sehr hohes Maß an Übung, an jahrelanger Übung. Nicht nur eben, was die technische Brillanz angeht, sondern auch die Fähigkeit, ein solches Musikstück disponieren zu können über einen so langen Zeitraum. Und da kommen wir an ein ganz interessantes Thema, an das Thema Üben. Es gibt seit den 1990er Jahren in der Musikwissenschaft oder in der Musikpsychologie aufgrund von Untersuchungen die These, dass wir diesen Begabungsbegriff eigentlich gar nicht brauchen, sondern dass hohe musikalische Leistungen durch Übung erreicht werden und dass der Begabungsbegriff eigentlich ein Mythos ist. Man kann ihn nicht richtig fassen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, aber Übung hat den Vorteil, man kann messen, wie lange man jemand geübt hat. Es gab in den 1990er Jahren eine bahnbrechende Untersuchung von Anders Eriksen und Kollegen, die haben herausgefunden, dass das Leistungsniveau in der Musik, also die Höhe der musikalischen Leistung, unmittelbar korreliert ist mit dem Zeitaufwand an Übung. Diejenigen Geiger, die untersucht worden waren, die die besten waren, hatten am meisten geübt. Und diejenigen, die am wenigsten gut waren, hatten relativ am wenigsten geübt. Man hat dieses Ergebnis auch später an Musikschülern und an anderen Instrumenten zeigen können. Und daraus wurde der Schluss gezogen, was brauchen wir den Begabungsbegriff? Der ist sowieso so unklar. Wir nehmen die Übung eigentlich als Erklärung. Und diese Übung ist eine spezielle Art von Übung, nämlich eine zielgerichtete Übung, die kontrolliert wird, auch durch den Lehrer, durch Feedback. Und das wird als Deliberate Practice bezeichnet, also als zielgerichtetes Üben. Und es gab fast eine Welle der Begeisterung unter einigen Kollegen, die dann gesagt haben, wir brauchen den Begabungsbegriff nicht mehr, sondern das Expertisekonzept, das Üben kann uns diesen Begabungsbegriff ersetzen. Und außerdem hat das Ganze den Vorteil, dass theoretisch jeder auch zu hohen musikalischen Leistungen wie Keith Jarrett vielleicht kommen könnte, wenn man bloß früh genug anfängt zum Üben und ganz viel übt. Viel üben heißt im Falle von Klavierspielen vielleicht 8 bis 10 Stunden am Tag. Ich persönlich bin sehr skeptisch aufgrund verschiedener Aspekte, denn nicht jeder, der viel übt, erreicht auch diese vielen Leistungen. Man muss sich auch fragen, woher kommt die Motivation, die Qualen des Übens auf sich zu nehmen? Und welches Durchhaltevermögen braucht man auch, um dieses lange Üben durchzuhalten? Das sind so Fragen, die die Expertiseforschung nicht befriedigend beantworten kann. Und zudem ist es so, dass wie im Falle der Intelligenz auch im Falle der musikalischen Begabung man nicht abstreiten kann, dass Genetik eine gewisse Rolle spielt. Nach dem heutigen Wissensstand kann man sagen, dass etwa zwischen 40% und 60% der Unterschiede in den musikalischen Leistungen, die man experimentell durch Untersuchung gemessen hat, durch genetische Unterschiede erklärbar sind. Das ist sehr ähnlich wie im Falle der Intelligenz. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass ein sehr hoher Anteil der Erklärung für hohe musikalische Leistungen oder für Unterschiede in den musikalischen Leistungen auf andere Effekte als Genetik zurückgeführt werden muss. Also zum Beispiel eben Übung oder Umwelt.
Das heißt also, Sie beziehen in die Erforschung der Begabung nicht nur die ganze Lebensspanne ein, sondern auch den Persönlichkeitstypus. Also die Fragen, warum ist jemand motiviert, etwas zu tun? Warum ist er frustrationstolerant? Und womöglich, das würden dann die Neuropsychologen ergänzen, ist von der Gehirnstruktur, von den Zentren, die für akustische Verarbeitung zuständig sind, sind die jetzt stärker ausgeprägt als bei anderen? Und das muss man alles in ein Gesamtbild sehen, um zu erkennen, was eine musikalische Persönlichkeit ausmacht und zumal diejenige die Spitzenleistungen erbringt.
Ja, das ist richtig. Es sind sehr viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Persönlichkeit ist auch ein wichtiges Stichpunkt. Es gibt Begabungsforscher, die sagen, dass zur hohen Begabung oder typisch für eine Hochbegabung ist, dass sie auch kombiniert ist mit Persönlichkeitseigenschaften wie Mut, Frustrationstoleranz, Ausdauer und Fantasie beispielsweise.
Ich würde gerne, Herr Gembris, zu Ihrem nächsten Musikstück kommen, das Sie sich für diese Sendung ausgewählt haben. Das ist ein Chorstück, O Salutaris Hostia, von einem zeitgenössischen litauischen Komponisten Eriks Eschenwalds heißt er. Sie sind, wie Sie eingangs erzählt haben, selbst Chorsänger. Hat denn auch dieses Stück 2009 komponiert schon auf dem Programm Ihres Chors gestanden?
Ja. Und ich finde dieses Stück wunderbar, faszinierend. Es ist eine Musik, die ich so in dieser Weise vorher noch nicht als Chormusik gehört hatte und die zu singen auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen habe ich dieses Musikstück vorgeschlagen.
O Salutaris Hostia von Eriks Eschenwalds, gesungen vom Chor des Trinity College aus Cambridge mit den Sopransolistinnen Rachel Evans und Hannah Partridge. Eine zeitgenössische Komposition, die sich Heiner Gembris gewünscht hat, der hier mit Arne Kapitzer als Gastgeber in HR2 Doppelkopf zu Gast ist. Gembris leitet das Institut für Begabungsforschung in der Musik in Paderborn und befasst sich damit, wie Musik wirkt. Und er ist auch, wie er gesagt hat, selbst Chorsänger. Das gemeinsame Singen im Chor, das macht froh und gesund, höre ich von Chorsängerinnen und Chorsängern immer wieder. Lässt sich das denn auch wissenschaftlich belegen?
Daran ist tatsächlich mehr als die rein subjektive Erfahrung. Es gibt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, eine Reihe von Studien, die zeigen, dass Chorsänger einen Plus an Lebensqualität durch das Chorsingen gewinnen. Sie erfreuen sich sozialer Gemeinschaft, sie haben ein Gefühl der Verbundenheit. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Immunglobulin A bei den Chorsängern sich verändert durch den Chorgesang. Nach einer Probe ist der Spiegel an diesem Hormon verändert und man vermutet, dass dadurch auch die Abwehr von Krankheiten möglicherweise gesteigert werden könnten. Es ist viel subjektives Wohlgefühl, was damit verbunden ist. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der bei Chorsingen auch eine Rolle spielt.
Und Chorsingen ist ja etwas für Kinder schon im jüngeren Alter und für ältere Menschen, da sie sich ja mit der Begabung und dem Musizieren über die gesamte Lebensspanne befassen. Was kann der ältere Mensch ohne weiteres bezüglich des Musizierens?
Vermutlich können die meisten Menschen musikalisch mehr, als sie denken. Es gibt Extrachöre, die sich an Menschen über 60 richten, Chöre 55 plus, Chöre 60 plus. Und es geht darin gar nicht darum, Höchstleistungen zu erbringen, sondern es geht darum, in erster Linie Freude am Musizieren zu haben, Erfolgserlebnisse zu haben, sozialen Kontakt zu haben, Gemeinschaftsgefühle zu entwickeln, natürlich auch Musik zu machen, das ist ganz klar. Aber es steht nicht die Leistung im Vordergrund.
Wenn Sie sich nochmal ein neues Forschungsgebiet innerhalb des musikalischen Spektrums heraussuchen, Herr Professor Gembris, wo würden Sie sagen, sind noch unerforschte Gebiete, denen Sie sich gerne zuwenden wollen?
Ich würde mir persönlich jetzt nicht unbedingt ganz neue Forschungsgebiete aussuchen, sondern ich würde die Gebiete, die ich bis jetzt beforscht habe, weiter ausbauen. Wir sind gewohnt, musikalische Begabung immer unter der Perspektive der klassischen Musik zu sehen, vorwiegend jedenfalls. Ich persönlich möchte mich in den nächsten Jahren damit mehr beschäftigen, was musikalische Begabung im Bereich der Pop- oder Rockmusik bedeutet. Ich möchte mich damit beschäftigen, was auch musikalische Begabung aus der Perspektive anderer Kulturen bedeutet. Nicht europäischer Kulturen. Das wäre zum Beispiel ein wichtiges Gebiet. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist nach wie vor die Frage des Zusammenhangs zwischen musikalischer Begabung und Altern. Darüber wissen wir zu wenig und ich finde es wichtig, darüber mehr zu erfahren und auch diese Potenziale zu erwecken und aufrechtzuerhalten. Und ein dritter Aspekt ist noch ein ganz anderer, der sich zufällig durch Forschung von uns ergeben hat, nämlich der Zusammenhang zwischen Musik, Gesundheit und Wohlbefinden. Und dazu haben wir in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, einige Studien durchgeführt und die zeigen, dass es durchaus einen Zusammenhang gibt zwischen subjektiven Wohlbefinden, Wellbeing, wie es im Englischen heißt, und musikalischen Aktivitäten. Und dieses Thema hat in der Forschung allgemein ein größeres Interesse gefunden in den vergangenen Jahren und wird sicherlich ein interessantes Forschungsgebiet darstellen, von dem wir in den nächsten Jahren noch einiges hören werden.
Ihr letzter Musikwunsch, Herr Gembris, das ist von der Gruppe Indigo Pearls, der Rich Man's Blues. Was hat es mit diesem Stück auf sich?
Das ist ein Stück, was ich zum ersten Mal in einem kleinen Live-Konzert gehört habe. Und ich war so begeistert von diesem und auch von anderen Stücken, dass ich mir auch die einzige Platte, soweit ich weiß, dieser Gruppe gekauft habe. Und ich finde sie einfach sehr schön und höre mir diese Musik sehr gerne an. Wegen der Stimmung und auch der schönen musikalischen Atmosphäre.
Herzlichen Dank, Heiner Gembris, dem Musik- und Begabungsforscher. Gastgeber war Arne Kapitza. Thank you.
32 feet long, 600